Aber da dachte ich mir, Mann, scheitert das wirklich an so einer einfachen Sache? Mhm. Also, dass wir mit der Kommunikation nicht durchkommen dabei. Mhm. So, wo kann ich wirtschaftlich was tun? Womit kann ich Geld verdienen? Mhm. Und dann eben gleichzeitig auf diese ESG-Bilanz einzahlen, mhm, und sagen, okay, wie funktioniert das? Einfach, weil man sagt, Wirtschaft ist eben nicht gegen die Gesellschaft, gegen das Soziale, gegen die Umwelt, sondern es ist immer mit in diesen Spielregeln drin. Also natürlich ist der Energieeinsatz, also der CO2-Impact zunächst mal in der Produktion für so eine Tasche höher als für eine Einwegverpackung. Mhm. Aber bereits nach dem 6. Umlauf, mhm, schlägt das Pendel in Richtung der Mehrwegverpackung aus. Als Grundlage jeglicher Demokratie auch, ist ja nicht darum, dass ich meinen Willen durchsetze oder du deinen Willen durchsetzt, sondern dass man einfach guckt und sagt, Mensch, was ist für uns beide das Beste?
Wirtschaft hat ein Imageproblem. Und das oft zu Recht. Gewinnmaximierung um jeden Preis, hohle Purpose-Versprechen, Greenwashing, sobald das Auge reicht. Wir glauben, das geht besser. Wir glauben auch, nur zu meckern bringt nichts. Taten müssen her. Echte Beweise aus der Praxis, um aus ja, das geht theoretisch, auch ein Machen zu machen. Da draußen gibt es nämlich Unternehmen, die beweisen, dass es auch anders geht. Macherinnen und Macher, die profitable Geschäftsmodelle bauen, ohne dabei ihre Werte über Bord zu werfen. Menschen, die nicht zwischen Erfolg und Anstand wählen, sondern beides einfordern. In jeder Folge sprechen wir mit genau diesen Menschen über ihre Strategien, ihre Fehler, ihre Überzeugungen, über Marketingentscheidungen, die mutig waren, über Geschäftsmodelle, die zeigen, schwarze Zahlen und eine weiße Weste, das geht nicht nur zusammen, das gehört zusammen. Erstmal schön, dass du da bist, Matthias.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben ja vor über einem Jahr wahrscheinlich schon mal gesprochen oder gut einem Jahr. Und ich kann mich noch sehr gut an das Mittagessen erinnern, mhm, das wir gemeinsam hatten und erstmals über das Thema gesprochen haben, über das wir heute reden wollen. Mhm. Und ich habe mich dann sehr lange mit Fragen zurückgehalten, weil ich wusste, wir machen irgendwann diesen Podcast.
Ja.
Und heute ist der Tag. Heute kann ich alle Fragen loswerden und du kannst diese tolle Story erzählen. Krasser Cliffhanger jetzt fürs Thema, aber damit die Leute auch wissen, wer du bist, vielleicht magst du kurz erzählen, wer bist du, von welcher Firma kommst du, was macht ihr überhaupt, damit wir so einen Kontext haben, über was wir eigentlich reden.
Ja, da steige ich gleich mal ein. Also ich bin Matthias Köste, inzwischen fast 59 Jahre alt. Vater von 3 Kindern, einen Hund haben wir auch noch dabei und als geschäftsführender Gesellschafter von Precon bin ich aktiv mit einem Team von 11 Leuten. Wir beliefern Augenoptik-Fachgeschäfte mit fast allem, was sie für ihre Arbeit so brauchen, also das heißt von der kleinsten Schraube hin bis zu Kinderfassung, wo wir sehr, sehr stark sind. Also in dem Sinne klassisch Großhändler, wenn man so möchte, wobei ich immer das ein bisschen trenne und sage, wir sind auf der einen Seite Großhändler, das heißt also wirklich Tausende von Schrauben kaufen und in Zehnertüten verkaufen und das andere ist dann exklusive Distribution für Markenunternehmen. Mhm.
Jetzt ist es ja so, ich habe mich ein bisschen eingelesen, mhm, Augenoptik scheint eine Branche zu sein, die einen extrem hohen Anteil an Versand hat. Also so kleinteilige Versandfrequenz quasi hat. Im Sinne von, ich muss mal eine Fassung bestellen, muss ein Etui bestellen, ich muss ein Ersatzteil bestellen. Ja. Und da geht ein extrem hohes Versandvolumen über den Tisch, so wie ich es verstanden habe.
Ja.
Ist das so?
Es ist grundsätzlich so, weil gerade jetzt auch auf uns bezogen, aber eben auch auf Wettbewerber von uns, weiß ich, die Augenoptikerinnen bestellen halt das, was sie gerade im Geschäft brauchen. Also jetzt weniger das klassische Vorordergeschäft, sondern eben wirklich, wie du es eben gesagt hast, ich brauche eine Fassung gerade oder ich brauche eine Schraube, ich brauche ein Scharnier oder auch so sogenannte Linsenfolien, Prismenfolien etc., wo es eben auch viele, viele kleine Pakete dadurch gibt. Man kann auch natürlich einfach schauen, wir haben in Deutschland ungefähr 12.000 Augenoptik-Fachgeschäfte und und die bestellen ja am Tag nicht nur alle bei uns, wäre schön, sondern natürlich auch noch bei vielen anderen. Also da ist schon ein ordentliches Volumen unterwegs.
Mhm. Und jetzt
hast du mir erzählt, ihr habt, also alleine ihr habt im Jahr 70.000 Einwegverpackungen verschickt. Mhm. Das ist ja schon mal eine Summe. Jetzt, wenn man das hochrechnet auf alle anderen Anbieter, ist das eine enorme Summe, eine enorme Masse an Müll, der auch da entsteht. Und du hast dich dann irgendwann dazu entschieden, hast gesagt, das ist doch totaler Wahnsinn und das geht auch besser. Und hast dann gesagt, ich will das mit Mehrwegverpackungen probieren. Magst du ein bisschen erzählen, wie du dazu gekommen bist oder wie so der Weg war von viele Verpackungen? Warum ist es sinnvoller, das vielleicht in Einwegverpackungen zu machen oder in Mehrwegverpackungen zu machen, so rum? Wie kam es dazu?
Also zum einen habe ich vorher, wie viele andere auch, immer geschaut, okay, wo kann man bestimmte Dinge schnell umsetzen? Also sowas wie LED-Lampen nehmen statt der herkömmlichen Lampen, dies und das. Und dann war natürlich auch viel die Diskussion mit unseren Partnern in der, also Vorlieferanten, dass wir gesagt haben, Mensch, die Produkte müssen noch nicht so aufwendig verpackt werden, etc. Aber da merkt man natürlich auch schnell, dass man auf der einen Seite will, aber von vielen Sachen abhängig ist. Und dann habe ich ein bisschen mehr geschaut, was liegt denn in meiner Hand? Und da war zum einen eben wirklich dann diese Versandproblematik, weil ich im ersten Augenblick dann auch vor allen Dingen stark darauf geachtet habe, was kaufen wir ein, wo kaufen wir ein? Also diese Einwegverpackung, sind sie wirklich aus recyceltem Material und. Mhm. Und dann muss man fairerweise sagen, bin ich durch Zufall eher auch auf ein Unternehmen, das heißt Hey Circle, gekommen. Die sind in diesem Mehrweg-Versand-Verpackungsbereich Pionier. Und da habe ich gesagt, okay, da muss man mal mit denen reden, wie das überhaupt abläuft, wie das ist. Und dann haben wir schnell gefunden, dass die natürlich von ihrem Konzept her auf den B2C-Handel, also sprich so auf Online-Shops sind, wo der Verbraucher, die Verbraucherin halt schauen kann und sagen kann, okay, ich möchte das eben in einer Mehrwegbox zu mir nach Hause haben oder eben ganz herkömmlich, um das zu machen. Und dann ging das Ganze los und haben gesagt, okay, wie könnten wir das unter B2B, Business-to-Business-Gesichtspunkten eben angehen? Und dann haben wir als erstes uns natürlich getroffen, haben uns dann relativ schnell auch mit Transmed, das ist ein Versanddienstleister in der Augenoptik, auch im Pharmabereich, getroffen, um zu schauen, wie lässt sich das abwandeln. Das Gute ist eben einfach, mit diesem Versanddienstleister ist es so, dass wir wirklich eine geschlossene Kette haben. Das heißt, bei uns wird die Ware abends abgeholt, es wird vor 9 Uhr beim Optiker bereits zugestellt über Nachtbriefkästen. Und insofern kann man sich vorstellen, dass man sagt, okay, wenn die da was reinpacken in diese Nachtkästen, dann können sie auch was mit rausnehmen. Und dann haben wir gesagt, okay, es geht ja darum, dass dann nicht auch noch extra gefahren wird und wir an anderer Stelle im Prinzip wieder Emissionen erzeugen, die vorher gar nicht nötig waren. Und und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, das funktioniert. Und dann ging es an sich in den nächsten schwierigen Punkt hinein, wie kann man das vor allen Dingen im eigenen Tagesablauf im Geschäft umsetzen.
Das heißt, du hattest nicht nur die Herausforderung, dass das vorher eigentlich so gar nicht gab für den Bereich. Das heißt, du musstest auch mitentwickeln, wie diese Rücknahme funktioniert. Da gab es jetzt kein Best Practice vorher. In dem Sinne?
Nee, da gab es insofern wirklich kein Best Practice. Mhm. Wir mussten das eben schauen und vor allen Dingen diese Herausforderung, die ich jetzt gerade schon so angedeutet habe, ist, natürlich haben wir als Unternehmen auch vorher schon Retouren gehabt. Also sei es, es wurde was zur Ansicht bestellt oder natürlich auch mal was defekt, was einfach reklamiert wird. Aber da haben wir selbst mit diesen ganzen Ansichtssendungen, die wir auch schon gemacht haben, von einer Quote so um die 5% gesprochen. Und man kann sich vorstellen, wenn ich jetzt auf einmal sage zu meinem Lagerteam, wir machen jetzt eine 100% Quote, die zurückkommt, die also einfach behandelt werden muss auch, da muss das schon ordentlich geplant werden und diskutiert werden, wie man das einfach macht, weil sonst kollabiert ja das ganze System.
Das heißt, nicht nur bei deinem eigenen Team, sondern auch bei dem Versandanbieter, also Transmed, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Also du hast es ja aus dem Antrieb gemacht, sage ich. Du hast gesagt, ich möchte nicht nur LED-Lampen austauschen oder die Lampen austauschen zu LED, sondern ich möchte mehr. Ich möchte diese Verpackung. So, jetzt hast du diese Idee erstmal und kannst das ja nicht alleine umsetzen, sondern du bist auf Partner angewiesen. Du kannst zwar die Idee haben und sagen, ja, cool, mache ich, aber du kommst nur einen Schritt weit und nicht bis zum Ziel, weil das Versandunternehmen muss mitspielen. Wie konntest du die überzeugen? Oder war es vielleicht auch total einfach, die zu überzeugen, sagen, hey, ihr müsst jetzt mehr machen? War das für die cool, weil die einfach dann mehr Geld verdient haben oder verdienen? Oder?
Also es war einfach und es war aber nicht der Punkt, dass sie mehr Geld verdienen können an der Stelle. Also das können sie, ja, mal, aber also die waren schon total offen, weil die hatten selber schon mal überlegt, wie sie das machen können, aber sind immer vor der Situation des Handlings zurückgeschreckt. Also wenn jetzt Transmed eigene Verpackungen hat und die dann über die Industrie verteilt und wo ist Schwund und wie ist das und wie handelt man das? Also da waren sie einfach, sind sie zu keinem schlüssigen Konzept gekommen dabei. Und insofern haben sie gesagt, okay, wir verstehen das, was du machst. Entwickel bitte zusammen mit Hey Circle die Verpackung so, dass sie eben zu unseren Verpackungsgrößen passen. Ja, also weil in diese Nachtbriefkästen, da kommen ja Brillengläser rein, da kommt das rein, kommt von vielen Lieferanten Sachen rein, da kann ich natürlich nicht ein großes Paket reinstellen, weil dann passen die anderen Sachen nicht. Also man muss das schon gucken, dass das eben gut aufgeht. Und dann war natürlich klar, okay, sie mussten auch einen Schulungsplan entwickeln für die Fahrerinnen und Fahrer, dass man sagt, okay, da muss was immer mitgenommen werden. Und das sieht dann so aus. Also, aber das Gute ist eben, es fährt ja niemand extra zu dem Optiker hin, sondern in dem Augenblick, wo eine Lieferung hingefahren wird, kann er auch was wieder mitnehmen. Und das war eigentlich dann so vom Verständnis her dann auch einfach für Transmed, um zu sagen, finden wir gut, wenn es da eben auch danach dann so ein Beispiel gibt.
Das heißt, du musstest diese ganze Prozesskette neu gestalten. Und das heißt ja neben Zeit investieren sicherlich auch, wenn du sagst, da muss eine Schulung stattfinden und so weiter, Packung Entwicklung, das kostet ja auch Geld.
Ja.
War das für alle beteiligten Partner am Ende ein Invest, wo ihr gesagt habt, ja, das machen wir jetzt nicht nur aus ökologischem Antrieb und sagen, wir wollen die Welt ein Stück besser machen, sondern auch, ja, wir sehen, dass das in der Zukunft auch einen positiven Impact auf unser Geschäft hat?
Also definitiv. Also während der Planung war natürlich in erster Linie erstmal der Antrieb zu sagen, okay, was können wir an Emissionen einsparen, was kann man machen? Aber natürlich ging dann relativ schnell einher die Kalkulation und sagen, wie kriegen wir das hin, dass es zumindest mal nicht mehr kostet? Ja, also wenn wir jetzt so ein bisschen auch aus dem Nachhaltigkeitsbereich, wo wir sagen, okay, diese zwei Bilanzen, auf der einen Seite eben die ganz normale BWA, die wir haben, und auf der anderen Seite, wenn wir dann sagen, okay, diese ESG-Bilanz, wenn ich das mal so trenne dabei und sagen, okay, wenn ich auf der einen Seite zumindest mal nicht mehr Geld ausgeben muss dafür und auf der anderen Seite dann einen Benefit habe, dann war das der Antrieb, wo ich gesagt habe, okay, dann funktioniert das. Natürlich ist es immer besser, man würde dann auch noch direkt vielleicht damit schon Geld verdienen. Aber das war nicht der Punkt, wo ich gesagt habe, es muss wirtschaftlich sein, es darf nicht mehr kosten als vorher. Mhm. Zumindest mal über einen längeren Zeitraum gesehen. Und natürlich kann man ja schauen und sagen, so eine Tasche, wenn ich die jetzt hier so mit reinnehme, die kostet natürlich in der Produktion her deutlich mehr als ein Einwegkarton oder eine Versandtasche, also diese herkömmliche Luftpolstertaschen etc. Mhm. Aber die muss ich natürlich jedes Mal kaufen.
Ja.
Und wenn ich dann eben sagen kann, okay, das kann häufiger eingesetzt werden, dann verschiebt sich das ja allmählich. Mhm.
Hast du da vielleicht noch ein paar Zahlen für uns? Also die zwei Zahlen, die ich kenne, sind 70.000 Einwegverpackung vorher, jetzt 2000 Mehrwegverpackung nachher, was ja schon mal einfach eine geile Zahl ist, also ja, ist ja sehr plakativ, ne? Wenn jetzt aber die Verpackung natürlich an sich mehr kostet, wann gleicht sich das aus? Oder wann, wo sagst du, der Mehraufwand auch im Lager zum Beispiel, das Handling, weiß nicht, ob die gereinigt werden müssen oder auch sicherlich mal ausgetauscht werden müssen und so weiter, wieder eingelagert werden müssen. Gibt es da einen Punkt, wo du sagst, ja, ab dem Zeitpunkt spart uns das so und so viel CO2, ab dem Zeitpunkt spart uns das Müll X.
Ja.
Also da schon Zahlen?
Also wenn wir da einsteigen und sagen, also natürlich ist der Energieeinsatz, also der CO2-Impact zunächst mal in der Produktion für so eine Tasche höher als für eine Einwegverpackung. Mhm. Aber bereits nach dem sechsten Umlauf schlägt das Pendel in Richtung der Mehrwegverpackung aus. Also da ist das ausgeglichen. Und wir gehen da, also ursprünglich sind wir davon ausgegangen, dass eine so eine Versandtasche 50 Umläufe schafft.
Mhm.
Inzwischen wissen wir, dass wir eher auf 70 Umläufe kommen. Und jetzt kann man natürlich sagen, warte mal, rechnerisch hast du eben gesagt, 70.000 gegen 2.000, das müsste ja dann 1.000 sein. Wir brauchen natürlich immer auch ein bisschen Lagerkapazität von den Taschen, weil ja nicht so schnell alle zurückkommen, dass wir das versenden. Ja. Deswegen reden wir immer von diesen 2.000 Taschen. Dafür hält es dann natürlich dann einfach auch nicht nur ein Jahr, sondern zwei Jahre. Und wir gehen jetzt gerade ins zweite oder sind schon mitten im zweiten Jahr, was das angeht. Das heißt, wir sparen gegenüber der Luftpolstertasche mit dem Äquivalent sage und schreibe 95% der CO2-Äquivalent-Emissionen. Und eben natürlich den ganzen Papier- und Pappmüll an der Stelle. Und das kann man natürlich dann wirklich ausrechnen und sagen, dass eben ja, die Kosten wirklich, also jetzt die reinen Produktionskosten, dann eben durch diese hohe Anzahl von Umläufen aufgefangen werden. Und was wir gemacht haben, also natürlich, um Kosten auch zu sparen, also dank unseres Partners im Warenwirtschaftsbereich, also das Softwarehaus, hat da eine tolle Automatisierung entwickelt. Das heißt also, wir drucken ja bereits nicht nur das Versandlabel zum Kunden, sondern auch das Retourenlabel bereits mit und verheiraten über diese Nummer quasi die Tasche mit dem Kunden.
Mhm.
Und wenn es zurückkommt, brauchen wir nur diese Retourennummer zu scannen und lösen im Prinzip diese gesamte Beziehung wieder auf, sodass wir wissen, bei welchem Kunden sind welche Taschen. Natürlich haben wir auch ein Druckmittel eingebaut oder mussten es natürlich mit einbauen, dass wir sagen, wir gehen davon aus, dass es maximal 10 Tage dauert von dem Augenblick, wo wir es versenden, bis es wieder bei uns ist.
Mhm.
Und wenn der Kunde es verpasst, es uns zurückzuschicken, dann muss er halt ein nachgelagertes Pfand von 10 € bezahlen. Wir machen es bewusst nicht wie, ich sag mal, im Supermarkt, wo man direkt das Pfand bezahlt, weil einfach kann man sich vorstellen, wenn wir erst das Geld schon einzeln und danach wieder eine Gutschrift machen müssen, ist auch blöd.
Ja.
Also um die Prozesse wirklich so schlank wie möglich und so effizient wie möglich zu gestalten.
Setzt auch, würde ich sagen, die Hürde runter. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich bin Optiker und ich kriege jetzt auf einmal 10 € mehr aufgedrückt, die ich vielleicht wiederbekomme, ist natürlich die Hürde auf so ein Produkt umzusteigen deutlich höher. Das heißt, du hast da die Hürde auch runtergenommen, sozusagen. Wie haben denn sonst so die Optiker das angenommen oder die Fachhändler sozusagen?
Ja. Also in dem Sinne, wir haben es entschieden, dass wir keine Wahlmöglichkeit geben. Ja, sondern sagen, wann immer wir es in diesen Verpackungen versenden können, dann machen wir das. Wir haben natürlich auch ein paar Pakete, die größer sind, die über DPD gehen, die noch nicht im Mehrwegbereich sind, weil wir einfach diesen Kreislauf nicht sauber abgebildet bekommen.
Weil es nicht über Transmit läuft, sondern über DPD-klassische Wege.
Klassische
sozusagen.
Wege dann mit dabei. Da könnte man auch, aber das ist einfach zu kompliziert noch. Und die Kunden haben das erstmal in der überwiegenden Zahl richtig gut aufgenommen, weil jeder im Prinzip ja diese Pein kennt. Man packt aus, man bringt die Sachen dann in die Papiertonne und nach einer Woche ist die voll, aber sie wird erst nach 14 Tagen geleert. also das sind ja so Bilder, die jeder auch von zu Hause schon ganz gut nachvollziehen kann, häufig. Und insofern haben wir da sehr, sehr viel Lob gekriegt. Wir haben natürlich auch ein bisschen Lehrgeld zahlen müssen, weil, aber das weißt du auch, man kann so viel kommunizieren, wie man will manchmal. Mhm. Und trotzdem ist es nicht so einfach, dass es immer beim Adressaten ankommt dabei. Also es sind auch im ersten Jahr leider, einfach weil die Kunden trotz, also Beipackzettel und Kommunikation über Medien und Newsletter und, die Taschen auch teilweise weggeschmissen haben. Mhm. Und dann war natürlich zunächst mal die Diskussion ist dann nicht immer die beste. Wenn man sagt, hier, jetzt muss ich noch 10 Euro zahlen, und dann sagen, ja, wie geht das? Aber das Interessante ist, bis auf wirklich, also ich würde mal sagen, eine Handvoll, wo es unangenehm war, wo wir nicht wirklich direkt eine Lösung gefunden haben, so war das von einem großen Verständnis. Also ein Kunde hat sogar direkt gesagt, passt auf, ich habe sie gefunden, ich habe sie bei mir hier liegen. Ich schicke sie euch jetzt zurück, aber das Pfand will ich trotzdem nicht gut geschrieben haben, weil für meine Dummheit, dass ich euch das nicht geschickt habe, will ich bezahlen. So. Also wie gesagt, es gibt auch solche Erlebnisse dabei. Ein einziger Kunde hat gesagt, okay, ich mag das nicht und ich verstehe das nicht und ich will das nicht. Dann ist es auch so, damit muss man eben einfach auch mal leben. Und
man muss ja auch verstehen, dass das mit einer Umgewöhnung einhergeht. Ne? Also vorher, ich bekomme ein Paket, reiß das auf, schmeiß das weg, hinzu, ich mache das Paket auf und muss das erstmal irgendwo lagern. Ne? Ja. Und das ist ja bei ganz vielen ökologischen oder so Themen so, dass man erstmal sich irgendwie umgewöhnen muss. Und sobald man das mal gemacht hat, denkt man, hä, warum habe ich das jemals anders gemacht? Ne? Ist ja nur, also zum Beispiel, wir fahren seit jetzt 1,5 Jahren Elektroauto. Mhm. So, davor war es ein Hybrid, aber man hat sich ja immer noch auf Tankstellen verlassen können. Klar, ne? Ja. Und alle in der Familie haben gesagt, ist ja total scheiße, du findest ja gar keine Ladesäule. Mhm. Wie lädst du denn überhaupt? Du hast ja zu Hause gar keinen Anschluss. Also wir haben am Büro keinen Anschluss und zu Hause nicht. Ja. Also wirklich die schlechteste Voraussetzung, um überhaupt E-Auto zu fahren. Und am Anfang dachte ich auch, keine Ahnung, aber wer, wenn nicht wir, müssen das mal austesten, wie das ist. Um zu gucken, ob das wirklich so scheiße ist oder ob es auch okay ist. Ja. Und ich war jetzt schon mehrfach damit in Österreich im Urlaub zum Beispiel. Und ja, man muss dann auf einer Raststätte mal länger anhalten, aber meistens geht man dann auf Toilette, man holt sich noch was zu essen, dehnt sich kurz durch und dann ist quatscht. Ne? Und dann ist 20 Minuten, 30 Minuten auch schnell rum.
Das ist interessant.
Und man ist total entspannt dann und hat nicht dieses rein, raus, reintanken, raus, weiter und dann kommt man komplett zerstört an, sondern man kommt in Ruhe an und sobald man das 2-3 Mal gemacht hat, denkt man sich so, wieso habe ich das vorher nicht so gemacht? Oder man tankt.
Das sehe ich genauso. Also das ist spannend, dass du das sagst und ich muss jetzt bloß gucken, dass ich den einen Gedanken nicht gleich noch vergesse dazu. Das Auto, was ich vor meinem jetzigen E-Auto gefahren bin, das hat mich immer nach 2 Stunden, ich sage jetzt mal einfach, genervt und hat gesagt, Pause empfohlen. Mhm. Ich habe das auch nie ausgeschaltet, also nicht von vornherein, sondern das war dann so. Und habe das fast immer übergangen, habe gesagt, komm, gib Gas, fahr weiter und so weiter. Jetzt aber ist es so, ich sage immer auch bei meinem Auto, egal wie voll, wie kalt, wie heiß, ich kann immer so 2-2,5 Stunden safe fahren. Mhm. Und jetzt mache ich nach dieser Zeit das, was mein Auto vorher immer gesagt hat, mache ich jetzt einfach. Und genau was du sagst, man kommt entspannter an. Das ist eine Umstellung. Ja, man kann zwischendrin, wenn man jetzt arbeitsmäßig unterwegs ist, E-Mails schreiben oder wenn man mit der Familie in Urlaub fährt, einfach ein bisschen was noch erleben. Also das ist alles gut. Bin ich völlig dabei. Diese Umgewöhnung ist nur einfach, was man angehen muss.
Ja, oder man fährt halt nicht tanken, wenn es dann auf 5% steht, sondern ich bin gerade einkaufen, ne? Dann kann ich doch gerade. Ne? Ja. Aber sobald man sich daran gewöhnt hat, ist es ganz normal, das zu machen. Ne? Und dann ist es voll okay. Und bevor wir wieder zu dir kommen, noch ein anderes Gleichnis, weil ich das ganz spannend finde. Man kommt entspannter an. Weil was wir auch festgestellt haben, ist, digitale Meetings, die ja seit Corona gang und gäbe sind, du packst dir ein Meeting nach dem anderen in den Kalender, ne? Und am Ende des Tages stehst du da und bist du total ausgelaugt. Ja. Warum bist du denn so fertig? Du hast doch nur gesprochen eigentlich. Ja. Aber da war nirgendwo eine Pause dazwischen.
Genau, ja.
Früher, du kennst wahrscheinlich aus dem Handel auch, fährt man zum Kunden. Ja. Dann fährt man von da zum nächsten Kunden. Da liegt vielleicht eine Stunde dazwischen, vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht auch zwei Stunden, wo du aber im Auto über den Termin davor nachdenken konntest, wo du den Termin danach vorbereiten kannst und hast damit Zeit, mal zu reflektieren und mal wieder zu resetten. Und das Gleiche ist beim E-Auto auch so. Ne? Man kommt dann nicht so nach so einer Autobahnfahrt genau und so. Der nervt und der ist total irgendwie im Urlaub an und muss erst mal einen Tag Urlaub machen vom Autofahren, sondern man ist auf einmal okay.
Ja.
Und das ist total cool. Aber wir kamen darauf, jetzt ganz großer Bogen wieder zurück, ganz große Klammer zugemacht, über das Thema Umgewöhnen da drauf.
Genau. Und das wollte ich auch sagen, das ist völlig richtig. Also das eine natürlich die Gefahr, dass es weggeschmissen wurde, was ich ja vorhin gesagt habe. Und das andere ist auch, in dem Augenblick das Überlegen bei den jetzt unseren Kunden, den AugenoptikerInnen, dass sie gesagt haben, naja, ich habe nichts zurückzuschicken. Jetzt muss ich das insofern, ich habe keine Retoure, ich hebe das jetzt mal auf. So, und das ist natürlich genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja schnell den Wechsel haben und dass wir dann eben sagen, diese Gewöhnung auch, Achtung, du hast das Retourenlabel da und nochmal, wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, der Transmet-Fahrer, Fahrerin, die kommen ohnehin ja nur zu dir, wenn sie was liefern. Also schadet es nichts, immer wieder rein, weil sobald sie was reinpacken, können sie das mitnehmen. Sie fahren keinen Kilometer extra deswegen. Also es ist wirklich nicht in dem Sinn auf der Seite mehr Aufwand dafür, sondern es werden im Prinzip einfach Leerfahrten genutzt, um das mitzumachen. Und da muss man sich wirklich dran gewöhnen, dass das eben schnell ist und dass man eben auch dadurch versteht, dass wir, und dann sind wir wieder bei dieser Wirtschaftlichkeit, je häufiger ich die eine Tasche einsetzen kann, desto eher amortisiert sie sich ja über die Sache. Natürlich kommt dann auch noch dazu, dass man natürlich die Abgaben, die man über Lucid, also sprich Verpackungsregister, dass man eben natürlich für die Entsorgung zahlen muss, dass die Tonnen, diese Kartonagen, die man da meldet, deutlich nach unten gehen. Das haben wir im ersten Jahr jetzt auch schon massiv gemerkt. Ist natürlich eben auch eine Chance, eben dann wiederum Geld einzusparen. Dabei, sodass eben in der ganzen Summe, natürlich zahlen wir für die Rückführung durch Transmet auch einen Obolus und das muss man eben alles in die Balance bringen. Ja. Aber nochmal, ich kann wirklich sagen, das Ganze läuft kostendeckend mit der Ersparnis eben dann, dass wir sagen, wir haben weniger Müll, wir haben weniger CO2-Äquivalent-Emissionen und das ist dann schon ganz ordentlich.
Jetzt ja die große Frage, was hindert alle anderen Unternehmen da draußen, die versandlastig sind, daran das so zu machen? Was würdest du sagen?
Also ich glaube, zunächst mal ist es auch Gewohnheit. Mhm. Die Prozesse laufen so. Und natürlich, je größer ein Unternehmen ist, bei uns ist halt, wir sind ein kleines Unternehmen, es ist alles noch sehr, sehr händisch. Das heißt also wirklich, ja, es wird aus den Regalen kommissioniert, dann verpackt. Aber die Taschen sind schon so entwickelt worden, das haben wir damals viel auch diskutiert, dass sie auch grundsätzlich auf automatische Bänder einsetzbar sind, vielleicht mit kleinen Modifikationen, aber vom Grunde her funktioniert, würde das auch funktionieren. Und dann ist es eben einfach sich entscheiden, ich tue es, ich mache es, wissend natürlich, dass ich am meisten sicherlich am Anfang in die Entwicklung des eigenen Warenwirtschaftssystems investieren muss, damit diese Automatisierung funktioniert, eben dass man nicht bei dem Handling der zurückkommenden Taschen, Pfandhandling etc., dass man da sich ins
eigene Knie
schießt, sondern dass das eben sauber abläuft. Mhm. Und man muss auch sagen, wir haben uns auch einen Vorlauf von, also wenn ich sage, ein Jahr gegönnt, nicht, sondern wir haben den gebraucht, um alles zu diskutieren, dann eben die Entwicklung anzutreiben davon, um das voranzubringen, parallel dann die Produktion der Taschen, dann natürlich auch ein bisschen intern zu trainieren, zu gucken, wie läuft das im Testsystem ab, um dann zu sagen, also sicherlich werden vielleicht 3 Monate eher starten können, auch wäre auch gegangen. Aber im Endeffekt hat es für uns schon ganz gut gepasst, das auf ein Jahr auszudehnen, um das zu machen. Aber jetzt sind wir natürlich an dem Punkt, wo ich sage, also wir sind dieser Proof of Concept. Und das ist es ist nicht nur mein Traum, es ist mein Ziel, dass zumindest mal in unserer Branche, also in der Augenoptikbranche, da mehrere mitziehen, weil jetzt im Vergleich, natürlich ist das eine enorme Zahl für mich, die 70.000, aber ich weiß, richtig große Unternehmen machen das an einem Tag schon allein so ungefähr, also vielleicht jetzt auch nicht, aber jetzt mal zumindest mal größenordnungsmäßig, und das wäre natürlich von der Skalierung her ein ganz anderer Faktor
noch. Ja, gerade wenn man jetzt denkt, Zalando oder so, die ist wirklich so Online-Shopping, die großen, wenn die das machen würden, was das an Müll einsparen würde. So, ne? Das ist, und jetzt die Frage, ihr seid relativ klein, ja, aber ihr habt diesen Invest trotzdem auf euch genommen, ihr seid am Ende plus minus auf null, wahrscheinlich in Zukunft wird sich das auch positiv auswirken, könnte ich mir vorstellen, was ja mega cool ist. So ein großes Unternehmen hat natürlich krassere Prozesse, die umzustellen ist schwerer sicherlich, aber sie haben natürlich auch finanzielle Mittel, ganz andere, um das machen zu können. Und natürlich auch dann jemand wie DHL, DPD und Co. Hermes mitzunehmen, dass die müssen ja mitspielen dann auch, ne? Klar. Das umzustellen ist ja deutlich größerer Shift, aber ich finde es halt spannend, da jetzt einfach auch mal wirklich einen Case zu setzen, sagen, hey, das ist möglich und du kannst das kostenneutral machen. Und wenn du dich als Unternehmen, was ja sehr viele tun wollen, grün darstellen wollen, weil das ist ja hip und toll, und ab einer bestimmten Größe musst du ja auch Reports machen, Nachhaltigkeitsreports, kann das doch eine gute Möglichkeit sein.
Definitiv. Und wie gesagt, ich glaube schon natürlich, je größer und gerade im B2C-Bereich ist bestimmt es auch an vielen Stellen noch schwieriger kommunikativ, weil ich kann jetzt mal den Verbraucher, die Verbraucherin nicht verpflichten, von vornherein das zu machen. Aber im B2B-Bereich, wo wir alle mehr oder weniger geschlossene Kreisläufe haben. Also natürlich muss jeder das mit seinem Versanddienstleister auch schauen, wie das geht. Aber diese Beziehung zwischen Lieferant und Kunden ist ja businessgetrieben. Und wenn man dann mal überlegt, wenn wir das in dem Bereich also schon mal besser hinbekommen alles, dann strahlt das natürlich auch auf diesen B2C, auf den viel, viel größeren Bereich noch mit ab. Aber im B2B-Bereich haben wir die Prozesse ja viel besser in der Hand als im B2C. Also was diese Hin- und Rückversand-Sachen angeht.
Stimmt, ja. Aber ich fand es ganz spannend, was du auch vorhin gesagt hast. Das ist gerade nochmal aufgeploppt in meinem Kopf. Dass man ja, wenn man Einwegverpackung hat, immer den Punkt hat, dass man das dann da rumliegen hat. Man muss es ja dann entsorgen. Man hat es dann bei sich liegen. Und das, ich bin jetzt nicht der Typ, der viel online bestellt. Wir hatten es kurz im Vorgespräch auch schon. Ne? Aber gibt ja Leute, die bestellen viel. Dann hast du da Kartons zu Hause. Und das nervt ja auch wie die Sau. Wenn man jetzt überlegen würde, ich gehe zur Post oder zur Packstation, weil ja ganz viele sind ja auch dann nicht zu Hause oder sowas. Ne? Und dann packe ich das dort aus, stelle die Packung wieder da rein, gehe mit meinem, was auch immer, nach Hause. Oder wegen mir nehme ich es noch mit nach Hause. Der eine Weg wäre convenient, ich nehme es mit nach Hause, um es vielleicht zurückschicken zu können. Wird ja wieder unconvenient, weil ich dann, wenn ich es doch behalte, dieses Ding zu Hause habe, dann muss ich das wieder irgendwo hinfahren, statt einfach Müll zu schmeißen. So, ne? Das heißt, und kleine Brücke gebaut jetzt zu, wie habt ihr das denn kommuniziert, dass das ein Vorteil ist, also du sagst ja selbst gerade, B2B ist einfacher, weil da ist man andere Prozesse gewohnt und man ist enger verknüpft und sowas als jetzt bei B2C. Aber wie habt ihr das dann ganz konkret kommuniziert, dass ihr gesagt habt, nicht wegschmeißen, legt euch das links hin.
Direkt wieder in die Box zurück, damit es zu uns kommt. Ja, wir haben natürlich viel einfach darüber auch gesprochen, was jeder am einfachsten nachvollziehen kann und was du auch gesagt hast. Ich habe die Einwegkartons da, die trampel ich von mir aus auch noch flach, damit dann eben die Tonne, Papiertonne nicht so schnell voll ist. Aber im Endeffekt haben wir viel über dieses Emotionale auch gesprochen. Mhm. Natürlich dann auch über die Einsparungen, also sprich CO2-Äquivalent und. Mhm. Aber es war dieses, weil es greifbar ist. Ja, mhm. Also ich muss das da immer, ich kriege es, schmeiße es weg. So, natürlich gibt es auch welche, die dann eben Kartons aufgehoben haben, wenn es Retouren gibt, dass man die da reinpacken kann und so weiter. Also ist ja schon eine große Bereitschaft da, bei vielen Menschen was zu tun, wo man sagt, okay, da habe ich jetzt auch einen Einfluss. Ja, und nochmal, hatten wir ja auch zum Anfang, für uns ist es eben einfach auch, hier haben wir den Einfluss, weil das ist das, was ich in der Hand habe, wo ich nicht abhängig bin davon, von irgendjemand anderem.
Ja, ich glaube, der Mensch ist ja auch leider so gestrickt, dass er auch dann zu seinem eigenen Nutzen so, was ist für mich einfach, ne?
Ja.
Und ganz viele nachhaltige Lösungen sind ja auch oft erstmal komplizierter. So, ne? Ich muss auf irgendwas achten oder weiß nicht, ich kann meinen Müll nicht in eine Tonne schmeißen, muss ihn trennen. Kann man darüber streiten, ob das jetzt irgendwie einen riesen Impact hat. Ein ganz anderes Thema, aber jetzt mal ein plakatives Beispiel. Einfach alles in eine Tüte wegschmeißen, einfacher als ich habe hier den Biomüll, den mache ich da, dann mache ich da, das mache ich hier rein. Hm. Plastik ziehe ich noch von der Verpackung ab, damit ich das Plastik auch noch getrennt habe. Wäre ja viel einfacher, wenn ich es einfach alles in eine Mülltonne schmeiße. So. Und der Mensch ist, glaube ich, einfach so gestrickt, dass er das Einfache bevorzugt. Das heißt, man muss es ihm so einfach wie möglich machen. Es sei denn, er hat eine hohe intrinsische Motivation, sagen, ich will da was Gutes machen.
Ja? Aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, was wir vorhin schon hatten. Manchmal ist es Gewöhnung. Also natürlich, klar. Also ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich nicht Bequemlichkeit auch mag. Und wenn es einfach ist, dann... also man muss es schon immer einfach machen. Mhm. Ja, vielleicht muss man auch in der Kommunikation stärker darauf achten, dass wir einfach nicht zu kompliziert immer alles und das und das und das, sondern sagen, das ist das Einfache. Und ich bin ja ein großer Fan der Idee, die mit dem Buch von Rutger Brechmann, Im Grunde gut, dass also der überwiegende Teil von uns Menschen im Prinzip lieber gut und was richtig macht und gar nicht jetzt so aus irgendeiner Angst heraus, sondern einfach, weil wir Menschen sind, weil wir soziale Menschen sind, soziale Wesen sind, um was zu machen, um das voranzubringen. Aber ja, man muss die Einfachheit halt, also muss man gucken, dass es so einfach wie möglich ist. Und an manchen Stellen muss man natürlich auch daran appellieren, es mal auszuprobieren und Dinge zu machen und zu gucken und sagen, ja, nicht nur, weil ich es so gewohnt war bisher, ist es das Bessere, sondern man muss vielleicht auch manchmal dem anderen auch eine Chance geben.
Ich glaube, man braucht auch den direkten Bezug zum Vorteil.
Ja.
Ne? Also ist gerade nochmal das Autobeispiel aufgeploppt. Den Vorteil klar zu machen von Tanken, also Benzin versus E-Auto, ist bei mir direkt erstmal gar kein Vorteil, weil es für mich anstrengender ist zu tanken. Ne? Muss man ja einfach mal so sagen. Also aufzuladen.
Ja.
Ne? Tanken ist einfacher. Wenn ich aber mir die Kette dahinter vorstelle, was zum Tanken dazugehört, also da muss das irgendwo rausgebohrt werden, dann muss das in den LKW oder auf dem Boot, dann irgendwie rüber, dann in den LKW, dann in die Tankstelle, dann ins Auto, dann wird es verbrannt, dann entsteht Energie. Versus, da scheint die Sonne, geht ins Auto und funktioniert.
Ja.
Damit habe ich aber nichts zu tun als Benutzer des Autos. Ne? Diese Vereinfachung, die dahinter steckt, finde ich total faszinierend, aber spielt eigentlich im Alltagserleben eines Autos keine Rolle. Weißt du, was ich meine?
Ich verstehe.
Ich glaube, bei dir ist so mit den Verpackungen, damit habe ich aber direkt was zu tun. Mhm. Also meine Tonne ist voll, ganz plakativ.
Ja, genau.
Ne? Jetzt ist sie nicht mehr voll und ich habe eh meinen Versandkarton oder meine Versandecke da, dann lege ich es halt da wieder hin.
Ja.
Und sieht nicht so müllig aus bei mir. Ich habe da eine schöne Verpackung liegen. Vielleicht auch. Ja. Ne? Also der Nutzen ist direkt da, klar.
Mhm.
Habt ihr das in einem... Mich interessiert das immer so, das Marketing dahinter auch. Ja. Habt ihr das in einer klassischen One-on-One-Gesprächssituation mit den Kunden geklärt? Habt ihr da ein Mailing rausgeschickt? War das dann Das habt ihr dann eine Mini-Kampagne laufen gehabt, gab es ein Mailing vorher, dann auf der Webseite irgendwie eine Landingpage. Wie habt ihr das tatsächlich dann kommuniziert, sodass auch wirklich allen dann bewusst wurde, das kommt jetzt und da ab dann ist es so und ich muss mich umstellen. Wie habt ihr diesen Change quasi kommunikativ begleitet?
Also ganz klar, wir haben zu der Zeit, also wir haben das verbunden, die erste Kommunikation damit, dass wir im Rahmen der Pflege, der Datenpflege und Ausblick fürs nächste Jahr ohnehin Postmailing versandt haben. Wir haben parallel dazu Newsletter versandt. Wir haben in die Aussendung heraus Infozettel beigelegt und wir hatten das Glück, dass eben in der Augenoptik die Fachmagazine, mit denen ich reden konnte, dass sie das Thema eben auch direkt als spannend empfunden haben, sodass sie das eben in ihre Berichterstattung mit aufgenommen haben, sodass wir wirklich eigentlich in allen, über alle Kanäle an den Kunden rangegangen sind und bei Veranstaltungen natürlich auch darüber 1:1 gesprochen haben. Natürlich ist es trotzdem, der Verlust in der Kommunikation ist immer groß. Also selbst nach einem halben Jahr gab es noch Leute, die gesagt haben, habe ich ja noch nie was von gehört. Mhm. Passiert, kann man eben einfach immer oder muss man einfach dranbleiben. Aber wir haben es schon versucht, über alle Kanäle zu bringen. Natürlich ist es auch ganz klar ein Marketing-Thema. Wir sind die Ersten, die das machen. Und damit natürlich auch für die Aktivitäten, die wir auch in anderen Bereichen machen, denke ich, hat es sehr, sehr viel vertrauensbildend auch gewirkt für das, was wir tun. Also ist ja nicht das einzige Projekt, an dem ich beteiligt bin, was so wirklich Nachhaltigkeit, wie kann man das businessmäßig übereinbringen. Gibt so dieses Thema auch Stützscheiben in der Augenoptik. Also sagt man jetzt, sagt er sich, aber alle Brillen, die beim Optiker im Geschäft hängen, haben ja erstmal vermeintlich Gläser drin, damit das aussieht wie eine Brille. So. Und was kann man damit machen? Kann man das sammeln etc., wo ich mich auch engagiere? Also das heißt, insofern wirklich vertrauensbildend eben einfach auch, dass wir nicht nur heute mal was erzählen und machen, sondern dass wir da wirklich auch dauerhaft dranbleiben.
Da kommen wir gleich nochmal drauf. Du hast ja noch ein ganz anderes Thema. Also man merkt so, bei dir ist das wirklich ganz krass intrinsisch, dass du das verbessern willst auf einem ökologischen Level. Ich würde gern vorher noch zu diesem Verpackungsthema fragen wollen. Gab es irgendwo einen Punkt, wo du gesagt hättest, gar keinen Bock mehr? Also das ist ja, das ist so nervig. Hätte ich niemals gedacht, dass da muss jetzt, und dann hast du doch durchgebissen. Gab es da irgendwo einen Punkt, wo du gesagt hast,
Also zum Anfang muss ich sagen, haben wir diese 10 Tage, es wird zurückkommen und Leute, das haben ja Gott sei Dank auch immer gleich welche, also zurückgeschickt, aber da war eine große Menge und da kann ich immer nur noch mal im Nachgang auch Danke an mein Team sagen, die dann angefangen haben, wirklich jeden Einzelnen, der es nicht zurückgeschickt hat, als erstes anzurufen. Mhm. Ja, also wir haben wirklich, bevor wir die ersten Pfandrechnungen rausgeschickt haben, haben wir wirklich jeden einzelnen Kunden, der es nicht zurückgeschickt hat, angerufen, nochmal um all das, was wir vorher und was wir mit Begleitzetteln und gemacht haben, nochmal zu erklären, warum, wie. Und dann haben wir natürlich auch rausgefunden, wir wollten das nicht jetzt einfach zurückschicken, wir wollten es sammeln und dann 3 lieber zur gleichen Zeit. Und so haben wir gesagt, nee, so funktioniert das nicht. Aber da dachte ich mir, Mann, scheitert das wirklich an so einer einfachen Sache, also dass wir mit der Kommunikation nicht durchkommen dabei. So. Und das war schon ein Haufen Arbeit dabei. Vor allen Dingen, als dann natürlich auch ein bisschen diese Übergangszeit einsetzte, wo man gesagt hat, okay, jetzt schicken wir die Pfandrechnung raus. Dann haben andere Kunden erst daraufhin reagiert und es zurückgeschickt. Dann mussten Gutschriften gemacht werden. Also das hat schon auch ein bisschen Unruhe bei uns im Team gegeben. Aber nichtsdestotrotz sind wir alle mitgezogen. Ich habe es auch immer und auch eben nicht nur ich, sondern eben, wie gesagt, das ganze Team hat es gesehen, eine gute Chance, mit dem Kunden ins Gespräch zu kommen, was zu machen. Aber das war schon so im ersten, wo man denkt, boah, so viel, wir haben so viel Aufwand getrieben und wir haben auch so viel positives Feedback gleich von einigen Kunden bekommen, die gesagt haben, ey, super, alles klar, verstehen. So. Aber da war dann schon mal so ein bisschen, wo ich dachte, oh Gott, was haben wir jetzt hier losgetreten? Dabei, aber wie gesagt, das...
Ja, man muss bei der Kommunikation natürlich auch immer sagen, da wartet ja keiner drauf. Ne? Die sind da, wollen ihre Brillen verkaufen. Dann kommt auf einmal jemand und sagt, du, wir machen das jetzt anders. Ja. Dann sagst du, ja, okay, schön. Oder Beileger im Packaging. Ja. Tust halt weg, schmeißt halt mit weg. Ne?
Genau.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Learning, da zu verstehen, dass man auch, in der Werbung sagt man ja auch mal, eine Werbebotschaft kommt erst nach 7 bis 9 Mal so wirklich an.
Ja.
Ne? Das heißt, du musst ja auch da dann am Ende... Du hast einmal angerufen, du hast es in der Zeitung gelesen, dann hast du es in dem Packaging gehabt, dann hast du einen Newsletter bekommen, hast du eine E-Mail bekommen, wo man schon denkt, boah, ist, eigentlich muss er es doch wissen.
Ja.
Ja, aber der liest ja am Tag 1000 andere Sachen noch.
Klar.
Der kriegt auch Anwerbung von anderen, der kriegt hat Probleme mit Kunden, der hat ein Familienthema, wie auch immer, da kommen so viele Sachen dazwischen und dann musst du halt nochmal nachhaken und nochmal und nochmal und nochmal und ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ganz viele, nehmen wir jetzt mal die plakative Zahl 5, nach 5 Mal dann aufhören und sagen, Mann, das funktioniert nicht, die raffen das nicht. Vielleicht raffen die das, aber sie haben es einfach nicht wahrgenommen.
Ne? Und bin ich völlig bei dir, ja.
Muss man einfach persistent sein und durchziehen und nicht zu früh aufgeben auch dann. Ne? Ja. Und einfach dranbleiben und sagen, okay, die haben ihre Realität, die haben ihren Alltag. Wenn ich da mit meiner coolen Idee komme, juckt es erstmal keinen, außer es löst das größte Problem, das sie jemals hatten. Und dann muss man einfach kommunikativ dranbleiben. Ne?
Genau. Also von diesem Glücksgriff träumen wir, glaube ich, alle, die in dem Bereich was mit Marketing zu tun haben, dass wir einmal rufen und alle in Scharen strömen. Aber ist, wie du sagst, also wie gesagt, das ist auch nie ein Vorwurf von meiner Seite, dass ich sage, raffen die das nicht? Natürlich einfach, weil es strömt so viel ein und so viele Nachrichten und dann geht sowas unter. Und nur weil es für mich in dem Augenblick das wichtigste Thema war, was ich durchbringen wollte, was ich zum Funktionieren bringen wollte, heißt es natürlich nicht, dass es die Wichtigkeit beim Kunden hat. Ja.
Tolle Überleitung. Aber es war ja für jemanden Übergeordneten sehr wichtig. Nämlich der Deutsche Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2025. Die haben gesagt, das ist ja saugeil, was ihr da gemacht habt. Super wichtiges Thema. Den habt ihr dann als Dank Ende letzten Jahres, glaube ich, gewonnen. Ne?
Ja.
Hat sich danach für euch irgendwas geändert? Intern wie extern?
Nein, es war ist eine tolle Bestätigung. Und jetzt mal so, ich hoffe einfach, dass man mit diesem Siegel von außen, dass das über die nächste Zeit, die nächsten Jahre, also ich will gar nicht sagen, die nächste Zeit klingt immer so, als ob das wenn man die nächsten 14 Tage oder sowas, sondern dass es über die nächsten Jahre einfach diesen Stempel gibt und sagt, ja, nicht nur Precon sagt, nicht nur der Köste sagt, dass das funktioniert und dass das geht, sondern dass das eben einfach durch so eine hochkarätige Jury da bewertet wurde und dass eben einfach dann Marktmitgestalter, Wettbewerber, wie auch immer, einfach Leute, die einfach in der Branche auch aktiv sind, dass die sagen, komm, ey, das probieren wir einfach auch mal oder besetzen uns da einfach mal zusammen und schauen mal, wie machen die das? Kann man das so machen? Ist das bei uns im Fall ein bisschen anders gelagert? Muss man da was anpassen? Ich sage auch immer, natürlich wäre es einfach richtig klasse, wenn wir in ein paar Jahren ein Branchensystem hätten, ja, dann steht dann eben auf der Tasche nicht mehr Precon drauf, mir völlig Wurst, sondern wenn man dann sagt, okay, das wird jetzt überall genutzt, um da was voranzubringen, ja, und ja, und vielleicht ist es auch eine Chance, wirklich für andere kleinere Unternehmen einzusteigen und den Großen zu zeigen, wie es geht.
Absolut, ja. Ich hänge bei so Nachhaltigkeitspreisen immer daran, dass es ja, also erstmal gut ist, dass die gibt und die einem bescheinigen, du hast da was Gutes gemacht, bist da einen Schritt vorangekommen bei einem Thema und die Nachhaltigkeitsbubble darüber auch dich mehr sieht.
Ja.
Ne? Ich glaube, das funktioniert schon. Also wir hatten für Zukunftsweine unser nachhaltig Weinprojekt. Also schafft man es, Weinbau nachhaltig zu machen, auch den deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Und es gibt einen enormen Trust in der Bubble, dass man sagt, ja, das ist wohl besonders nachhaltig und besonders gut. Ja. Aber cool wäre es, wie du ja auch sagst, dass alle anderen, die vielleicht nicht in der Bubble sind, verstehen, das ist gut. Also eigentlich wäre es ja noch cooler, einen Preis zu gewinnen, der nicht Nachhaltigkeit sagt, sondern Preis für wirtschaftlich gelungene Leistung oder sowas. Ja, ne? Ja. Wo man einfach sagt, jemand, der gar keinen Turn oder einfach kein Interesse oder ist nicht so wichtig, sich um das Thema Nachhaltigkeit zu kümmern, wer das nicht so auf dem Schirm hat, dem zu sagen, hey, wenn du trotzdem ein gutes Business machen willst, dann ist das trotzdem ein guter Weg.
Ja.
So, weil perspektivisch sind wir kostenneutral rausgekommen, wie du gesagt hast. Perspektivisch wird das auch durch Kosteneinsparungen und Co. einen Plus bringen.
Ja.
Warum dann nicht auch als in Anführungszeichen normales Unternehmen machen, das mit Nachhaltigkeit vielleicht gar nichts im Hut hat?
Aber das ist ein wichtiger Punkt. Und das, glaube ich, ist für viele, die von uns ja, die so auch ein bisschen, wie du sagst, in dieser Bubble sind. Also es geht nicht darum, aus meiner Sicht, also in den Vordergrund zu stellen, fürs Unternehmen, die Nachhaltigkeit, 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 sondern als Unternehmen müssen wir wirtschaftlich arbeiten. Aber wir können eben unser wirtschaftliches Arbeiten so ausgestalten, dass wir eben einfach eben auch nachhaltig arbeiten. Ja? Nicht nur nachhaltig erfolgreich sind, also auf der wirtschaftlichen Seite. Also mir hat, seitdem ich mich damit beschäftige, dieses Gedankenspiel oder dieses Bild dieser zwei Bilanzen. Also, dass ich sage, ich habe eben diese wirtschaftliche Bilanz und das muss funktionieren, aber sie darf eben natürlich auch nicht auf Kosten eben der Umwelt, der Gesellschaft etc. gehen. Und wenn man sagt, okay, ich habe Profit auf beiden Seiten, das wäre ja, der ideale Punkt. Und das heißt also im Arbeiten nicht die wirtschaftlichen Zahlen auf einmal außen vor lassen, okay, dann fahren wir auch die Unternehmen an die Wand, bringt nichts.
Brauchst du auch nichts Nachhaltiges machen, weil dann gibt es nicht mehr.
Aber wenn ich sage, einfach auf der einen Seite Plus zu haben, ist eben wichtig, aber es ist nicht weniger wichtig, auch auf der anderen Bilanzseite ein Plus zu haben und da eben seinen Beitrag zu leisten. Und wenn man dann einfach schaut und sagt, okay, mit dem, was ich tue, unterstütze ich mit dem Plus auf der Nachhaltigkeitsseite, unterstütze ich mein Plus auf der klassischen BWA-Seite, dann wird es ja richtig cool. Und wenn man dann einfach mal schaut immer und sagt, wo kann ich was machen? Und zwar nicht, weil ich jetzt nur besonders nachhaltig bin, sondern was kann ich denn tun, damit ich wirtschaftlicher bin und gleichzeitig diesen Impact habe? Ja, dann also das ist nicht das eine gegen das andere, sondern
Ja, es ist ja auch vielleicht auch nochmal eins weitergedacht, nicht immer nur das ökologisch Nachhaltige, sondern auch in deinem Fall ist es sehr ökologisch nachhaltig. Aber es gibt ja auch Fälle, wo es sozial nachhaltig wichtig ist, ne? Und da zu gucken, dass man zwar Profit macht, aber nicht auf Kosten anderer.
Genau.
Das ist finde ich immer sehr wichtig und der Name unseres Podcasts sagt es ja auch, schwarze Zahlen, weiße Weste, ne? Dass das beides möglich ist. Dafür bist du der Beweis an der Stelle. Ich überlege gerade, also das klingt jetzt schon fast nach so einem Schlusswort irgendwie. Ich würde aber gerne nochmal da reingehen und nochmal ein bisschen dich hinterfragen und fragen wollen. Du bist geschäftsführender Gesellschafter und du hast irgendwann ja für dich gesagt, Haltung zeigen ist wichtig. Du hast irgendwann gesagt, ich tausche diese LED-Birnen aus. Du hast irgendwann gesagt, diese Gläser aus den Sag mir nochmal den Namen.
Also wir sagen immer Stützscheiben dazu, Demoscheiben. Das ist noch ein Projekt, was läuft, wo wir noch nicht erfolgreich sind.
Ja, aber du hast es im Kopf. Ja. So, du hast es im Kopf und sagst, da können wir was machen. Dann hast du noch ein anderes Thema mit den Local Frames, so wo du sagst, naja, da kann man ja auch auf dem Transportweg einiges einsparen und durch die Produktion von Brillen vor Ort beim Optiker auch wieder was einsparen an CO2. Das kommt so aus dir raus, so selbstverständlich. Das ist ja nicht selbstverständlich. Woher nimmst du deinen Antrieb? Wo kommt das Feuer her dafür?
Also zum einen, klingt ja eigentlich schon fast plakativ immer, weil es ja auch jeder sagt, ne? Also ich möchte die Welt schon meinen Kindern auch überlassen, dass sie immer noch lebenswert ist. Das ist das eine. Aber ich habe einfach auch Spaß an solchen innovativen Themen. Ich sehe auch jetzt mal gerade, weil du Local Frameworks angesprochen hast, also die Möglichkeit, dass der Augenoptiker im Geschäft die Fassungen fertigt für seine Kunden. Da ist aber dieses CO2-Thema, läuft da mit. Das ist gar nicht der Antrieb zunächst mal dabei. Also natürlich achte ich bei solchen Konzepten auch darauf, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Aber da geht es mir eben darum, Stärkung von lokal agierenden Unternehmen, in dem Falle eben Augenoptikerinnen, Augenoptikern, weil es nun mal meine Kunden sind, damit natürlich gleichzeitig, also Wertschöpfung in die Geschäfte bringen, gleichzeitig natürlich Existenzsicherung für mein Unternehmen, weil das Material dafür kaufen Sie bei mir, die Scharniere, die Schräubchen und so weiter, die Sie dann brauchen, um diese Fertigung auch zu machen. Also geht es nicht nur um die Technik, sondern ist ja gleichzeitig eben einfach auch die Wertschöpfung für mein Unternehmen zu sichern. Und das Ganze dann eben dann so zu machen, dass man sagt, okay, und jetzt haben wir, wo zahlen wir auf die Nachhaltigkeitsziele ein? Das schwingt da immer mit. Da schaue ich drauf und dann ist man ja, also lokale Geschäfte, lokale Netzwerke, das heißt sichere Arbeitsplätze vor Ort ist ein Nachhaltigkeitsziel. Weniger CO2-Äquivalent-Emissionen, weil man damit einspart, weil weniger Material verbraucht wird. Also das sind Themen, die einfach dazugehören. Und das finde ich dann das richtig Spannende. Also da suche ich wirklich nach diesen Themen und sage, wo kann ich wirtschaftlich was tun? Womit kann ich Geld verdienen? Mhm. Und dann eben gleichzeitig auf diese ESG-Bilanz einzahlen und sagen, okay, wie funktioniert das? Einfach, weil man sagt, Wirtschaft ist eben nicht gegen die Gesellschaft, gegen das Soziale, gegen die Umwelt, sondern es ist immer mit in diesen Spielregeln drin. Und deswegen könnte man natürlich jetzt noch ewig dann vielleicht auch weiter diskutieren über solche Themen wie Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und solche Themen. Das sind ja alles Spielregeln, die wir uns geben und sagen, okay, wenn wir wissen, in welchem Bereich wir spielen, dann können wir uns darauf einrichten. Und das ist so, wo ich sage, ja, da habe ich Spaß dran. Also das ist einfach auch, also nicht neben all dem, dass ich was Gutes tun will, aber das macht einfach auch Spaß.
Ich habe irgendwo mal, gehört, deswegen wegen Spaß komme ich gerade drauf, mal gehört, so Unternehmertum ist eigentlich wie so ein Spiel, was man spielt. Da muss man natürlich vorsichtig sein.
Ja, vorsichtig mit der Bezeichnung dann auch.
Weil
ja,
man spielt mit Mitarbeitenden und ganzen Existenzen und so weiter. Also nicht das Spiel, aber in dem Sinne ist es ja wie, als würde man ein Computerspiel spielen, wo du von Level zu Level irgendwie kommst und versuchst dir da so deine eigene Welt aufzubauen. Und wenn ich dich richtig verstehe, hast du einfach richtig Bock auf Innovation. Du hast richtig Bock auf Unternehmertum auch. Ja. Ne? Du willst dir diese Welt bauen, du willst in diesem Spiel spielen, aber halt auch ein Stück weit zu deinen Ideen und Vorstellungen.
Ja.
Halt auch, ne? Und finde es total spannend, wie du Ökonomie und Ökologie zusammen siehst. Also gerade dieses Bilanzbild ist irgendwie ein sehr schönes Bild, finde ich auch. Man muss auch überlegen, wie witzig das wäre oder gut einfach, wenn man jedes Jahr die Bilanz bekommt und da gibt es nicht nur die klassische BWA, sondern da ist noch so ein grüner Balken dabei, der sagt, ja, da bist du auch irgendwie bei plus minus null oder wie auch immer. Mhm. Vielleicht kommen wir da irgendwann hin, wer weiß. Ich glaube, das zu ändern, wird sehr lange dauern. Aber was ich auch sehr spannend fand, das hast du im Vorfeld auch geschrieben, dir ist das Thema Machen total wichtig. Mhm. Dir geht's, wenn ich es richtig verstehe, nicht darum, halt irgendwie über diese ganzen Themen zu reden, auch wenn wir jetzt hier im Podcast sind, das gehört dazu, ja. Weil es andere motiviert, hoffentlich auch zu machen. Ja. Was meinst du denn konkret mit machen? Also warum ist dir das so wichtig, wirklich zu machen?
Ja, also ich bin jetzt kein Typ, der, also ich überlege schon ganz genau natürlich, was ich tue und durchdenke das. Aber auf dem Weg, alles zu durchdenken, kann man natürlich auch stehen bleiben und sagen, okay, ich muss noch daran denken und daran denken und daran denken. So. Mhm. Sondern wo man einfach in Aktion kommt und sagt, also ich weiß, wo ich hin will. Und dann muss man irgendwann einfach auch mal loslegen. Ja, man kann nicht, wenn man ins Segelboot steigt, weiß man im besten Falle auch, wo man hin will. Also vielleicht einfach auf die andere Seite des Sees, um einen Kaffee zu trinken. Mhm. Und dann muss man den besten Weg dazu finden, muss gucken, wie der Wind weht, wie die Strömung ist, um einfach dann da eben irgendwann die Belohnung sozusagen auch zu haben. Und das meine ich auch. Also wenn wir immer nur darüber überlegen und sagen, ja, da ist eine Schwierigkeit, da geht's nicht, das deswegen geht's nicht. Also ich weiß, nicht nur meine Mutter hat den Spruch geprägt, sondern andere Mütter auch schon. Wer was will, findet Wege. Wer was nicht will, findet Gründe. Mhm. Das ist schon so ein Punkt, wo wir sagen, okay, wenn ich in diese Richtung oder wenn ich etwas erreichen will, dann muss ich mir diese Wege auch suchen, dann muss ich sie finden. Und trotzdem ist es auch manchmal okay zu sagen, das will ich nicht und dann die Gründe auch benennen und sagen, warum ich das genau nicht will. Ja, das gehört auch zu diesem Ganzen. Also das ist jetzt nicht auf einmal negativ, nur weil man sagt, ich will was nicht und deswegen finde ich Gründe, warum ich das nicht will, sondern das ist auch richtig, es gehört auch zu dem Gesamtbild dazu. Man muss das eben diese Balance daraus haben, aber man muss eben einfach auch sagen, okay, wir können jetzt noch ewig darüber reden, also wenn man jetzt irgendwo in seinem Umfeld ist, sagen, ja, machen wir das nicht oder das ist doch schwierig und, sondern man muss irgendwo einfach mal loslegen.
Ja. Finde ich sehr gut. Was ich aber auch raushöre, ist, wollen ist auch ein sehr wichtiger Punkt beim Machen.
Ja.
Ne? Also machen ist das eine, aber du musst es halt auch wirklich wollen.
Ja.
Was glaubst du, oder was, wie formuliere ich das am besten? Wie kriegen wir es hin, dass andere Unternehmen auch wollen? Hast du eine Idee?
Also das eine ist hoffentlich, jetzt ohne, dass wir uns beide, also ich denke so, da kann man sagen, wir nehmen es schon mal nicht zu wichtig dabei. Aber so ein Podcast hier ist sicherlich eine Variante, mal zu hören und sagen, ey komm, das kann auch Spaß machen. Also etwas zu machen. Und ich glaube, Unternehmerinnentum ist einfach was richtig Cooles. Also was zu unternehmen, ja, zu machen. Und das heißt nicht nur, dass dass man nicht unbedingt nur selbstständig sein muss, sondern man kann eben auch was unternehmen im Unternehmen, in dem man arbeitet. Natürlich kann man dann über Organisationstechniken, Philosophie, Strategien und so weiter reden. Es muss natürlich das Umfeld dafür geschaffen werden. Da sind natürlich wiederum diejenigen, die an den Schalthebeln sitzen, natürlich gefordert, dieses Umfeld zu schaffen. Das ist ganz klar. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, ja, man muss Impulse auch mitnehmen. Also die Geschichte habe ich schon häufiger auch erzählt und gesagt, nachdem das klar war, auch bei uns im kleinen Unternehmen, eben, dass mir das wichtig ist, jetzt mal von mir aus dieses klassische, wir sparen mal Strom ein oder wir werden nachhaltiger. Mhm. Das ist wirklich passiert, dass ich in der Ecke unseres Lagers war, ein Raum, der selten betreten wird. Ich war rein, Licht rein, zack, zack, zack. Und dann einfach erledigt. Meine Frage war geklärt. Ich zurück raus ins Büro wieder. Und dann kam eben einer vom Team auch an und sagte, Chef, wie war denn das jetzt? Ist dir das wichtig oder nicht? Und warum brennt da noch das Licht? Und dann sage ich, ja, das sind manchmal so kleine Sachen, da geht es gar nicht darum, wie viel Energie jetzt wirklich durch die Lampen da verbraucht wird, sondern einfach, dass die Leute mitmachen wollen. Mhm. Ja, dass sie einfach einem auch begleiten und helfen und sagen, komm hier, ich pack mit an. Ja, und Und das zu vermitteln, dass man, wenn man einfach loslegt, dass man eben auch andere auf dem Weg findet, die einen unterstützen, ja, dann macht, dann kriegen wir vielleicht auch mehr hin, die wollen. Ja. Ja.
Das heißt, dein Weg zu mehr wollen ist sozusagen mehr darüber reden, mehr zu motivieren, es sichtbarer zu machen, was das Gute dahinter ist, wenn ich richtig verstehe. Ja. Und wenn ich dann verstanden habe, warum das gut ist oder man da einen neuen Standard vielleicht auch gesetzt hat, dann kommt das Machen sozusagen von alleine.
Ja, dann ist es noch natürlich der letzte Schritt, den man gehen muss.
Ja,
ja, also gibt ja irgendwie diesen Spruch auch, ne, dieses Machen ist wie wollen, nur krasser. Mhm. Aber dieses, das eine ist erstmal das Wollen, klar, ja. und wollen dann schon viele auch. Ja, manchmal fehlt es eben, diesen letzten Impuls zu geben und zu sagen, komm, lass uns mal loslegen. Ja, und vielleicht ist es eben einfach, wenn man sieht, dass woanders was passiert und dass die vorangehen, dass man dann sagt, ey, komm, das kriegen wir doch auch hin. Da geht es ja gar nicht um das Nachmachen nur, sondern wir finden unseren eigenen Weg, aber wir wissen, dass das geht und benutzen die Erfahrungen auch. Also ich meine, ist ja auch, dass man guckt und sagt, wo ist wie was umgesetzt worden, wie läuft das und dann kann man, ja.
Du hast gerade so wunderbar beschrieben, was wir mit dem Podcast erreichen wollen, ne? Dass wir anderen zeigen und beweisen, hey, das hat schon jemand gemacht, das geht. Ja. Das ist, also wenn du willst, kannst du es machen.
Ja.
Und von daher finde ich das einen sehr guten Ausklang. Und meine allerletzte Frage wäre tatsächlich, wenn du dir eine Sache wünschen könntest, die in der Welt von heute sofort besser wird. Was wäre das?
Dass wir mehr miteinander reden. Mhm. Also das sieht man in der heutigen Weltsituation, also es wird einfach viel zu viel übereinander geredet, als miteinander zu reden. Und das wäre mein größter Wunsch einfach, dass wir miteinander reden, rausfinden, was dem einen wichtig ist, dem anderen wichtig ist. Mhm. Und dann wirklich, also dieses Urbild, ja, das als Grundlage jeglicher Demokratie auch, ja, ist ja nicht darum, dass ich meinen Willen durchsetze oder du deinen Willen durchsetzt, sondern dass man einfach guckt und sagt, Mensch, was ist für uns beide das Beste? Mhm. Und das schafft man natürlich nur, wenn wir miteinander reden, um dann zu sagen, so, okay, und das ist jetzt der Punkt, da können wir anfangen und dann kann man wieder machen. Mhm. Aber schlimmer wäre es, ich mache was, du machst was und was weiß ich, der Nächste macht auch noch was. Aber alles läuft gegeneinander. Mhm. Ja. Und diese Energie, die dann einfach verpulvert, jetzt habe ich auch so viel geredet dazu, die Frage war einfach und die hatte ich auch schon zum Anfang beantwortet, also miteinander reden, das ist mein Wunsch.
Dann vielen Dank, dass wir miteinander reden konnten heute. Schön, dass du da warst und ihr den allerersten Podcast in der Reihe mit uns gemacht hast. Ich fand es ein super schönes Thema. Ich hoffe, unser Miteinander reden führt dazu, dass ganz viele andere über das Thema reden, miteinander darüber reden und wir deinem Wunsch, deiner Vision vielleicht irgendwann nahe kommen, dass zumindest meine Optikerbranche alle so handeln. Fände ich wunderbar, weil dein Beispiel zeigt, es geht. Es geht auch so, dass schwarze Zahlen funktionieren mit einer weißen Weste.
Vielen Dank,
Mama. Vielen Dank.